Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag und herzlich willkommen beim Rabe Info vom Montag, dem 15. Oktober auf Radio Bern. Das sind unsere Themen. Die Invalidenversicherung kommt wieder ins Lot. Trotzdem soll auf dem Buckel von Schwerbehinderten weitergespart werden. Und wie immer am Montag unser Kopf der Woche. Heute ist das Raphael Wüthrich, Aktivist von Occupy Paradeplatz. Wir wollen wissen, ob die Bewegung nach einem Jahr wirklich komplett verschwunden ist. Am Mikrofon Michael Spahr.
Rabe Info 95,6.
Wir kommen zuerst zu den Nachrichten, heute von und mit Benedikt Bachmann.
Bundesrat Didier Burkhalter hat sich mit Vertretern der ägyptischen Regierung getroffen. In der Schweiz wurden rund 700 Millionen US-Dollar des ehemaligen Mubarak-Regimes gesperrt. Nun wird darüber verhandelt, wie die Gelder nach rechtsstaatlichen Prinzipien an Ägypten zurückgegeben werden könnten. Des Weiteren wurde über die Zusammenarbeit, Entwicklungshilfe und die Demokratie gesprochen. Die Schweiz will Ägypten in der Entwicklung einer starken Demokratie nach Kräften unterstützen. Der Kanton Genf erhält eine neue Kantonsverfassung. Dies hat die Mehrheit der Stimmberechtigten gestern entschieden. Neben der Verlängerung der Legislaturperiode von 4 auf 5 Jahren wurde ein expliziter Schutz der Whistleblower in die Verfassung geschrieben. Dies ist für die Schweiz eine Premiere, denn bisher genießen Whistleblower in der Schweiz keinen gesetzlichen Schutz. Die SBB haben in Bern heute ihr neues Recyclingkonzept vorgestellt. In 128 Recyclingstationen wird der Abfall künftig nach Sorten getrennt gesammelt. Konkret gibt es Sammelbehälter für PET, Alu, Papier und Restmüll. Damit können die SBB ihre Restmüllmenge deutlich reduzieren. Gleichzeitig wurden 70 neue Aschenbecher installiert. Damit hoffen die SBB auf mehr korrekt entsorgte Zigarettenstummel. Bern dient als Pilotbahnhof. Bewährt sich das Konzept, wird es ab nächstem Jahr auf weiteren Bahnhöfen umgesetzt. Gestern ging das erste Berner Filmpreisfestival zu Ende. 19 Filme wurden gezeigt. Etwa 1000 Besucherinnen und Besucher konnte das Festival verzeichnen. Folgende Filme wurden ausgezeichnet. Den mit 25.000 Franken dotierten Hauptpreis gewann der Film Mary and Johnny von Samuel Schwarz und Julian Grünthal. Bester Dokumentarfilm war der Film Er, Ich von Karin Bachmann, über den das Rabe Info ausführlich berichtet hat. Bester Kurzfilm war Traumfrau von Oliver Schwarz. Beim Publikum waren die Filme Bube geht's Tanz von Stevie Walker und Vom Wert der Dinge von Anne-Marie Haller die beliebtesten Filme. Und noch zum Wetter. Morgen Dienstag ist es meist sonnig. Über dem Flachland liegt am Vormittag verbreitet Nebel. Die Temperaturen erreichen nach einer kalten Nacht Werte von 10 bis 12 Grad. Am Nachmittag ziehen von Westen her vermehrt Wolken auf. Die weiteren Prognosen? Von Mittwoch bis Freitag ist es oft ziemlich sonnig. Am Vormittag hat es jeweils Hochnebelfelder. Am Donnerstag kommt Föhn auf, der uns Temperaturen von bis zu 23 Grad bringt.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Wir kommen zum ersten Beitrag. In den 90er Jahren wurden Menschen, die als nicht voll leistungsfähig galten, in die Invalidenversicherung IV abgeschoben. Das führte unter anderem dazu, dass die IV defizitär wurde und Milliardenschulden anhäufte. Nun wird die IV saniert. Rentenanträge werden streng geprüft. Bestehende Renten werden überprüft. Möglichst viele Menschen werden wieder in den Arbeitsprozess integriert. Dies hat dazu beigetragen, dass heute wesentlich weniger neue Renten zugesprochen werden. Zusätzlich gibt es dank Mehrwertsteuerprozenten Mehreinnahmen. Folglich wird für dieses Jahr erstmals wieder mit einem Überschuss in der IV-Kasse gerechnet. Trotzdem will das Parlament weiter sparen. Mehr zu den neuesten Sparbemühungen im Bericht von Benedikt Bachmann.
Die 6. IV-Revision soll weitere Einsparungen bringen. In einem Teil geht es je nach Umsetzung um 70 oder 150 Millionen Franken pro Jahr. Heute werden Viertelrenten ausbezahlt. In einem neuen System sollen Zehnerschritte eingeführt werden. Dies hätte für viele schwerbehinderte Personen tiefere Renten zur Folge. Der Bundesrat will nur über 55-Jährige von dieser Reform befreien. Neurentnerinnen und Rentner sollen gleichermaßen betroffen sein wie Personen, die bereits heute eine Rente beziehen. Sparbetrag 150 Millionen Franken. Der Ständerat war damit nicht einverstanden und will das neue Rentensystem nur auf neue Renten anwenden. Somit würden statt 150 Millionen jährlich nur 70 Millionen Franken gespart. Die Sozialkommission des Nationalrates hingegen korrigierte den Entscheid des Ständerates und schwenkte wieder auf die Meinung des Bundesrates. Eva Eschimann, Sprecherin der Behindertenverbände, erklärt, weshalb sie nichts vom neuen System hält.
Es geht um die Einführung eines teilweise stufenlosen Rentensystems. Das ist im Grundsatz eine positive Systemverbesserung. Aber gleichzeitig wird diese Systemverbesserung auch verwendet, um zu sparen. Also der Austritt aus der Rente, wann Sie beispielsweise eine volle Rente erhalten, das war früher bei 70 Grad Invalidität. Das wurde jetzt hinaufgesetzt. Erst mit 80% hätten Sie neu Anrecht auf eine 100% Rente.
Eva Eschimann ist der Meinung, dass es nicht nur ein neues Modell sei, sondern ein Umbau innerhalb des Systems,
sodass vor allem Schwerbehinderte zwischen 60% und 80% Invalidität passive Renteneinbußen hinnehmen müssen bis zu 30%.
Eva Eschimann steht voll zum Slogan «Eingliederung vor Rente». Doch die Realität sehe oft anders aus.
Aber wenn Sie jetzt jemanden nehmen, der eine Invalidität hat von 60%, 70%, 80%, dann ist diese Person schwer behindert. Und ich kenne wenige Arbeitgeber, die solche Menschen mit offenen Armen empfangen und sagen, wir suchen genau solche Personen und geben ihnen für 80% wäre es dann eine 20% Stelle, für 70 eine 30, für 60 einen 40% Teilzeitjob. Das ist einfach nicht realistisch.
Die Bürgerlichen wollen auf Kosten der Rentner sparen. Doch traut ihnen Evi Eschimann überhaupt nicht in Bezug auf ihren tatsächlichen Integrationswillen.
Nein, absolut nicht. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass jetzt die Arbeitgeber Sturm für die Menschen mit Behinderung laufen und sagen, okay, weniger Rente, dann sollt ihr mehr arbeiten können, in dem Rahmen, in dem es euch möglich ist. Diese Stellen wurden, wenn es um einfache Arbeiten waren, wurden schon lange wegrationalisiert und viele Menschen mit Behinderung sind nicht so, dass sie nur einfache Arbeiten leisten können, sind auch mit qualitativ hochstehender Arbeit, könnten die an die Hand nehmen, aber diese Stellen gibt es auch nicht. Viele Arbeitgeber haben Angst und obwohl die IV wirklich den roten Teppich ausgerollt hat mit den letzten Revisionen, springen die Arbeitgeber in den meisten Fällen nicht auf diese Angebote an.
Ein Argument der Bürgerlichen, dass weniger Rente mehr Anreiz zum Arbeiten gebe, ist insofern zu hinterfragen, dass eine maximale IV-Rente für 100% Invalidität 2.320 Franken beträgt. Die IV-Revision wird als nächstes im Nationalrat behandelt.
95,6 Rabe Info.
Heute vor einem Jahr am 15. Oktober wurde der Zürcher Paradeplatz besetzt. Die Besetzung markierte den Anfang der Occupy-Bewegung in der Schweiz. Weltweit protestierten damals Hunderttausende Menschen gegen das globale Finanz- und Wirtschaftssystem. Empört euch war einer der Schlachtrufe der sogenannten 99%. In der Schweiz sind diese Schlachtrufe inzwischen verstummt. Die 99% sind wieder untergetaucht. Die Occupy-Bewegung hat sich aufgelöst. Nicht unbedingt, meint Raphael Wüthrich, Occupy-Aktivist der ersten Stunde. Die Bewegung sei nicht verschwunden, sondern lebe im Kleinen, im Verborgenen weiter. Wilmar Rall hat Raphael Wüthrich getroffen. Er ist heute unser Kopf der Woche.
Raphael Wüthrich, kurz zu Ihrer Person. Sie sind bald 27 Jahre alt, Sie leben in Interlaken, sind selbstständiger Videoproduzent und haben ein Geschäft für Maßanzüge. Deshalb sitzen Sie aber heute nicht hier. Sie sind heute vor einem Jahr zusammen mit über 1000 anderen auf den Paradeplatz gegangen und haben ihn besetzt. Das war der Auftakt der Occupy-Bewegung in der Schweiz. Wie war das für Sie damals? Warum haben Sie sich entschieden, auf den Paradeplatz zu gehen?
Es gab für mich eine große Anzahl von Gründen, weshalb ich auf den Paradeplatz ging. Und eigentlich begann die ganze Sache schon ein bisschen vorher, nämlich 10 Tage vorher, wo sich Interessierte getroffen haben in Zürich. Und das war ein Raum, der war viel zu klein für die vielen Leute. Ich kam da irgendwie 5 nach 6 kam ich an, kam kaum durch die Türe hindurch. Und da wusste ich, da braut sich was zusammen, das ist groß. Und das gab dann extrem viel Kraft auch für die erste Besetzung des Paradeplatzes. Und meine persönliche Motivation war einfach, dass ich immer mehr merkte, dass wir eine Anhäufung von verschiedenen Problemen bei uns haben, weltweit haben, die eigentlich so gar nicht angeschaut werden. Also wir haben Probleme mit unserem Klima, unsere Ökosysteme werden immer kaputter. Wir haben ein Finanzsystem, das kurz vor einem Crash stehen könnte, je nachdem, wenn man das anschaut. Wir haben ein Problem, dass unsere Rohstoffe ausgehen. Wir haben ein Armuts-Reichtumsproblem. Also es ist ein Problemkomplex, der meiner Meinung nach eigentlich nirgends behandelt wird. Weder in der Politik noch von den Umweltverbänden. Und Occupy war für mich ein Zeichen, dass sich da Leute zusammengefunden haben, die eben nicht nur auf einen kleinen Teil fokussieren, sondern auf einen ganzen Themenkomplex. Leider ist das in den Medien immer verkürzt worden auf Banken und Finanzkritik. Aber Occupy war für mich oder ist für mich nach wie vor viel mehr als Banken- und Geldkritik.
Was war der große Unterschied zu 68er-Bewegung? Dort gab es auch schon eine breit gefächerte Kritik an Gesellschaft, Wirtschaft, Politik. Dann die Antiglobalisierungsbewegung war eine sehr breite Bewegung, wieder anfangs des neuen Jahrhunderts. Was war denn das Neue oder das Faszinierende für Sie an der Occupy-Bewegung?
Ich glaube, man darf da gar nicht unbedingt darauf schauen, was war anders, was sind die Unterschiede. Ich glaube, jede Bewegung baut immer wieder auf der anderen, den vorhergegangenen Bewegungen auf. Ich war schlicht zu jung für die 68er-Bewegung natürlich, aber für mich war es wirklich so einfach ein Zeichen der Bevölkerung, dass es so im Ganzen nicht weitergehen kann. Und ich glaube, das lässt sich dann wiederum vergleichen mit den 68ern, mit den Antiglobalisierungsgegnern. Ich glaube, wir haben viele Parallelen, aber sind vielleicht besser vernetzt, sind vielleicht mehr auch im Virtuellen vertreten, als das andere Bewegungen zuvor waren. Das ist vielleicht so ein bisschen der offensichtlichste Unterschied.
Raphael Wüthrich, Sie gingen dann vom Paradeplatz zum Lindenhof. Es gab dort einige Wochen lang ein Camp, dann zog es um an den Stauffacher vor die Kirche und dann hat es sich im November, glaube ich, bereits ziemlich schnell aufgelöst. Warum ging das so schnell? War das wegen der Kälte, wegen der Müdigkeit am Protest? Warum war das?
Es gab da ganz verschiedene Gründe dafür. Es ist auch relativ schwierig zu sagen, was jetzt wirklich ausschlaggebend war. Und ich glaube, das ist auch unterschiedlich, je nachdem, wen man fragt. Ich glaube, dass wir bereits mit der Räumung auf dem Lindenhof eigentlich ein bisschen verloren hatten, weil unser nächster Standort bei der Kirche, er war zu klein. Man konnte die Infrastruktur gar nicht so groß aufbauen, dass es sich dort leben und arbeiten ließ. Und das war problematisch. Problematisch war auch der Kreis 4. Wir hatten immer an den Wochenenden Probleme mit pöbelnden Menschen, mit angetrunkenen Menschen. Natürlich war es kalt, natürlich war der Winter ein Problem. Für mich persönlich war aber eigentlich auch das Ausschlaggebende, weshalb ich mich ein bisschen zurückgezogen habe, dass ich gemerkt habe, mir genügt es eigentlich nicht, nur gegen etwas zu sein. Mir genügt es nicht, aufzuzeigen, was alles schief läuft in dieser Welt. Und ich war extrem dafür, dass man aus dieser Protestbewegung eine Bewegung macht, die positiv ist, die Neues erschaffen kann. Das war eigentlich das, was mich persönlich am meisten interessiert hatte. Und diesen Rang haben wir leider nicht gefunden. Intern nicht ganz und vor allem gegen außen konnten wir das überhaupt nicht kommunizieren. Also das war sicher auch ein Problem von der Kommunikation.
Zu Beginn war ja eine riesen Aufbruchstimmung zu spüren. Die Leute waren voller Motivation, die Medien waren voller Sympathie. waren es zu viele verschiedene Ideen, waren es zu viele verschiedene Menschen mit zu vielen Hintergründen, die dort zusammenkamen, sodass es gar nicht möglich war, ein bestimmtes Ziel zu verfolgen?
Ich glaube, das war auch ein ganz wesentlicher Grund, ja. Wir haben zwar alle eingesehen, dass es so nicht weitergehen kann mit dem System, mit dem Wirtschaftssystem, dem Gesellschaftssystem, in dem wir leben, aber wir haben nicht unbedingt einen gemeinsamen Nenner für was müsste man konkret ändern gefunden. Ich glaube, es gab wie zwei Strömungen ein bisschen und ich bin da auch so ein bisschen mal gewechselt von der einen zur anderen, weil ich beide verstehen konnte. Die eine Strömung sind so ein bisschen die reformistischen Strömungen, die eher dachten, ja, wir kriegen das hin, indem wir das System einfach verbessern. Und auf der krassen Gegenseite dazu eher die Revoluzzer, die sagten, nein, wir müssen das System zuerst mal platt machen, damit wir überhaupt etwas Neues aufbauen können. Ich persönlich finde eigentlich einen Mittelweg ganz gut, nämlich eine Alternative aufbauen, währenddem das alte System noch funktioniert. Aber es muss eine bessere Alternative sein. Da muss man nämlich weder das alte System besser machen, noch ein neues System erst dann aufbauen, wenn das alte kaputt ist.
Wo fängt man denn da an? Bei sich selber?
Ja, unbedingt. Aber das ist natürlich schwierig. Wir sind natürlich eingebettet in ein System, das aus täglichem Konsum besteht, das mit den ganzen wirtschaftlichen Mechanismen und den Geldmechanismen einem zwingt, eigentlich teilzunehmen an einem System. Also einfach ausbrechen kann man nicht. Aber man kann natürlich beginnen. Da bin ich natürlich bei Transitionsinitiativen, zum Beispiel bei Energiegenossenschaft, bei Landwirtschaftsbetrieben, die für ganz bestimmte Leute produzieren, also Vertragslandwirtschaft. Da sind wir bei vielen, vielen Zwischenschritten, die eigentlich schon machbar sind. Und die einem ein bisschen mehr Abhängigkeit vom System auch gewährleisten.
Im Vorfeld war es Ihnen wichtig zu betonen, dass die Occupy-Bewegung nicht tot ist, sondern im Kleinen weiterlebt. Sind das eben genau solche Initiativen im Kleinen, die aus der großen Bewegung, aus der Vernetzung der verschiedenen Akteure entstanden ist?
Ich möchte natürlich überhaupt nicht behaupten, dass jetzt diese Initiativen aus Occupy entstanden sind. Aber es gibt ganz viele Occupy-Leute, die sich mittlerweile in diesen Initiativen einbringen, die auch selbst Initiativen gründen und hervorheben. Zum Beispiel bei der Spekulationsstopp-Initiative sind Occupy-Leute dabei. Nächste Woche gibt es ein grosses Podium in Zürich, das von zum Teil Occupy-Leuten organisiert wurde, wo eben Alternativen zum System, die machbar sind, die jetzt machbar sind, vorgestellt werden. Also es gibt ganz viele so kleine Initiativen und größere Projekte, je nachdem, die da sprießen aus diesem Occupy-Netzwerk. Und ich glaube, das ist das ganz Wichtige auch. Occupy ist nicht tot, es ist einfach nur nicht in der Öffentlichkeit so sichtbar. Die Verknüpfungen, die existieren allerdings, und wenn man eine tolle Idee hat, weiß man mit welchen Leuten, dass man darüber sprechen muss und welche Leute man dafür begeistern kann. Und das ist sehr, sehr viel wert. Und ich möchte auch gar nicht ausschließen, dass Occupy irgendwann mal wieder in der Öffentlichkeit präsent sein wird.
Also aus der Bewegung, aus den Protestierenden ist mehr eine Denker- oder Vordenkerbewegung oder Alternativdenkerbewegung geworden. In anderen Ländern gehen die Leute nach wie vor auf die Straße. Griechenland, Spanien, Portugal, die sozialen Proteste sind breit. Die Empörung ist nach wie vor sehr groß. Denken Sie, es ist auch ein Grund, dass die Bewegung in der Schweiz so schnell wieder abebte, weil es uns schlicht einfach zu gut geht?
Also ganz bestimmt. Wir haben eigentlich keinen Grund, um auf die Straße zu gehen. Wir sind ein bisschen ein Luxusauswuchs. Aber ich bin eben der Meinung, gerade weil es uns gut geht, gerade weil wir Zeit aufbringen können, um auf die Straße zu gehen, um Veränderung voranzubringen, sollten wir dies auch wahrnehmen. Ich sehe das eigentlich ein bisschen als eine Verantwortungsfunktion. Gerade weil es uns gut geht, können und dürfen wir darüber nachdenken, was sind denn eigentlich Alternativen? Ich möchte nicht warten, bis es in der Schweiz so weit ist, wie es in Portugal, in Spanien, in Griechenland der Fall ist, wo dann auch die Aggressionen sofort hochbrodeln. Ich möchte gerne in Ruhe miteinander diskutieren können, was können wir eigentlich verbessern und wie können wir die Lebensqualität nicht nur für uns Schweizer, sondern weltweit für die Umwelt verbessern.
In was für Netzwerken, Initiativen engagieren Sie sich denn persönlich?
Ich bin persönlich Vorstand neuerdings von Neustart Schweiz. Das ist eine tolle Initiative, wie man Städte anders konstruieren könnte, sodass eben mehr Verantwortung, mehr Eigeninitiative und größere Unabhängigkeit entsteht. Das finde ich ein ganz tolles Projekt. Ich bin Mitglied im Zeitgeist-Movement, eine Bewegung, die sagt, eigentlich bräuchten wir nicht einmal mehr Geld, weil wir technologisch so hoch entwickelt sind. Das stößt einem zuerst mal vor den Kopf, aber ist eine sehr, sehr spannende Philosophie. Persönlich habe ich mehrere Projekte auch selbst gestartet. Ich bin momentan daran, ein Konzept zu erarbeiten, wie man ein Dorf so aufbauen könnte, dass es sich fast ganz versorgt mit sehr hohen technologischen Mitteln, mit viel Open-Source-Konzepten, mit Leuten, die wirklich ihrer Berufung nachgehen und nicht einen Job machen, weil sie das Geld dafür brauchen. Für mich ganz wichtig, den Leuten eben eine Alternative zum bestehenden System anzubieten, die besser ist als das System heutzutage, weil ich bin der Meinung, wir müssen auf die Anreize setzen, die heutzutage vorherrschen, und das ist halt besser, cooler, mehr. Und ich möchte genau diese Anreize dazu nutzen, ein System aufzubauen, das dieses besser, schneller nutzt, um die Leute zu faszinieren für etwas Neues, das sinnvoller ist und dann als Nebeneffekt quasi auch noch ökologischer ist.
Wo denken Sie denn, es sind ja aus der Occupy-Bewegung zwar sehr viele Initiativen, Gruppierungen entstanden, es ist aber nach wie vor keine breite Bewegung, und es ist ja bei all diesen Bewegungen immer die Frage, wie bringt man das von der kleinen Initiative auf die Ebene von einem Nationalstaat, auf die Ebene von Europa?
Ich bin natürlich der Meinung, wir müssen im Kleinen beginnen und das Große nicht lassen. Wenn wir davon sprechen, wie man eine Welt gestalten könnte, die eben anders aussieht, dann wird uns oft natürlich das Wort Idealist und Utopist an den Kopf geschmissen. Und das ist meiner Meinung nach auch total verständlich. Also wir müssen auf der einen Seite im Kleinen aufzeigen, wie könnte es eigentlich funktionieren, damit man überhaupt die Glaubwürdigkeit besitzt, auch im Großen eine Veränderung durchzubringen. Die Bürger und Bürgerinnen sind skeptisch, das ist okay, das ist richtig so, das ist extrem wichtig so. Und deshalb glaube ich schon, dass die Glaubwürdigkeit eigentlich noch steigen muss, und die kann man eigentlich nur dadurch steigen, indem man im Kleinen schon vorlebt, was eigentlich im Großen auch machbar wäre.
Wenn Sie jetzt zurückblicken, ein Jahr ist es her, dass die Occupy-Bewegung gestartet hat. Was hat Ihnen dieses Jahr persönlich gebracht?
Mir persönlich hat das Jahr sehr viele Erkenntnisse gebracht über das Leben, über das Zusammenleben. Es war faszinierend, unsere Kommunikationskultur innerhalb der Bewegung, weil es so etwas ganz anderes ist, als man sich das normalerweise gewohnt ist. Also das Zusammenleben ohne den ständigen Konkurrenzgedanken, ohne ständiges Hierarchiegezinke, das war ein Erlebnis, das ich für mich so genossen habe, dass ich das wieder erleben möchte. Ich habe viel gelernt, auch was andere Ansichten über das Leben anbelangt. Ich bin da, glaube ich, auch ein bisschen offener geworden und zugleich auch radikaler. Ich glaube, ich bin wirklich so ein bisschen vom Kritiker des Systems dazu avanciert, zu merken, hey, es genügt nicht, nur einfach zu kritisieren. Wir müssen wirklich auch Alternativen fördern und fordern. Da spielt natürlich die Vernetzung eine extrem große Rolle. Also ich habe viele Leute kennengelernt, das war extrem spannend. Das hat mir sehr viel gebracht, und ich habe mein Leben dadurch auch ziemlich radikal verändert.
Sagt der Occupy-Aktivist Raphael Wüthrich. Raphael Wüthrich war unser Kopf der Woche. Heute ein Jahr nach der Besetzung des Paradeplatzes in Zürich.
Grabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Rabe-Info vom Montag, dem 15. Oktober. Die nächste aktuelle Sendung hören Sie morgen, wie immer um 11. Dann geht es unter anderem um die Kuba-Krise vor 50 Jahren. Wir schauen, wie die Schweiz damals mitgeholfen hat, die Welt vor dem Untergang zu bewahren. Mitgewirkt an dieser Sendung haben Wilmar Rall und Benedikt Bachmann. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spahr. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Auf Wiederhören.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.